eine Philosophie, die Gott nicht an den Anfang der Erkenntnis stellt. Und da rede ich von der Philosophie. Die kann die Wesensfrage gar nicht entscheiden. Sie bleibt letztlich in Abstraktionen, sie bleibt in Funktionen, aber sie sieht nicht, was das Wesen der Dinge ist. Ich werde keinen eigenen Vortrag oder eine eigene Theorie konstruieren. Mein im letzten November verstorbener, verehrter akademischer Lehrer, theologischer Lehrer, Reinhard Slenska, hat immer gesagt, in der Theologie und auch in der Philosophie ist das Neue meistens das Falsche, das Heretische. Das kann nicht heißen, dass man nicht weiterdenkt und forscht, sondern es heißt, dass man tiefer in die Quellen geht. Und deshalb mache ich heute etwas Eigenes, indem ich mich auf Adolf Schlatter beziehe. Dieser große Exeget des 19. und mittleren 20. Jahrhunderts, in St. Gallen 1852 geboren und 1938 in Tübingen verstorben, hat nicht nur seine biblischen Kommentare, nicht nur seine Ethik und seine Dogmatik hinterlassen, sondern er hat ein philosophisch-theologisches Frühwerk geschaffen. Und es ist ein Privileg für mich gewesen, aber auch eine große Anstrengung, diese damals 2014, 15 noch unveröffentlichten Manuskripte aus der Sütterlin-Schrift zu entziffern. Und das habe ich mit Werner Neuer gemacht, der manchen von Ihnen auch ein Begriff ist, der auch in Diakrisis schreibt regelmäßig. Und das Anstrengende ist nicht nur das zu entziffern, sondern dass Werner Neuer und ich einen völlig unterschiedlichen Arbeitsrhythmus haben. Er wird wach nach der Tagesschau und es kann nicht spät genug werden, dann taut er auf. Ich halte das nicht für gesund, gar nicht für gesund. Und ich bin immer stärker ein Morgenmensch geworden. Und das heißt natürlich, eigentlich kann man sich da gar nicht begegnen. Also das war so ähnlich zwischen Heidegger und Nikolai Hartmann in Marburg. Der Heidegger war eben auch ein Morgenmensch, weil er gesagt hat, nur die frühen Gedanken sind die hellen Gedanken. Und er war halt ein Bauernsohn aus dem Handwerk, wie ich es ja eigentlich auch bin. Und der Hartmann war so ein, so ein Bon Vivant, so ein Künstlertyp. Und er hat auch nur nachts dann Oberseminare gehalten. Die konnten nicht einmal streiten, weil sie sich nicht begegnet sind oder kaum begegnet sind. Mit Werner Neuer und mir war es anders. Wir haben uns wirklich zusammengesetzt und haben diesen, wie ich finde, sehr kostbaren Nachlass ediert. Und ich habe ihn auch kommentiert und Nachworte dazu geschrieben. Und dieser junge Schlatter ist sehr dynamisch. Also er geht wirklich der Philosophie auf den Grund, auch mit starken Thesen. Aber er ist schon primär vom Wort Gottes getrieben. Also das Wort Gottes ist die Mitte und die höchste Quelle der Gotteserkenntnis. Das ist ganz klar. Und die philosophischen Wege und die anderen Wege sind letzten Endes Hinführungen dazu. Was Schlatters Diagnose so besonders macht, er hat im Wesentlichen schon Tendenzen vorausgesehen. Das kann man ja auch, wenn man wach ist, die wir heute kirchlich und auch gesamtgesellschaftlich sich abzeichnen sehen. Schlatter ist nicht mehr so präsent heute. Ich denke aber, er ist auch in seinen philologischen Grundlagen immer noch sehr lesenswert und sehr erkennenswert. Es sind ja auch einige junge Studenten da. Und da rate ich immer auch, alte Literatur, gute alte Literatur zur Kenntnis zu nehmen und nicht nur das Neue. Zum Beispiel RGG, THK, also diese Lexika, die sind meistens viel fundierter und quellengesättigter, wenn sie die alten Editionen nehmen. Nicht jede Neuauflage ist ein Gewinn. Und da kann man sagen, der Schlatter hat wirklich sehr viel gesehen. Und deswegen habe ich mich bei diesem Thema, das mich natürlich auch sehr fasziniert, auf Schlatter bezogen. Und Schlatter spricht hier etwas mit. Ich finde auch die Gliederung, die er gibt, sehr hilfreich. Der Eingangspunkt ist, dass Schlatter sagt, alles Erkennen ist auf Wahrheit bezogen und Wahrheit ist auf Gott bezogen. Wer also fragt, was ist das Wesen einer Sache, wo hat sie eigentlich ihren Ursprung, der wird auf die Gottesfrage oder auf den Weg zu Gott hingezogen. Es geht gar nicht anders. Eine Philosophie, die Gott nicht an den Anfang der Erkenntnis stellt, und da rede ich von der Philosophie, die kann die Wesensfrage gar nicht entscheiden. Sie bleibt letztlich in Abstraktionen, sie bleibt in Funktionen, aber sie sieht nicht, was das Wesen der Dinge ist. Wenn wir also, und das ist der erste Punkt, also ich habe jetzt keine PowerPoint, aber ich nummeriere es so erstens bis, ich weiß noch nicht, was rauskommt, erstens bis zehntens, dass es auch ein stringentes Momentum gibt. Ich habe mir auch überlegt, soll ich da nochmal einen eigenen Text schreiben? Und dann sagt meine Frau immer, wenn du es zu sehr aufsformulierst, dann versteht es niemand. Das ist ja auch so. Ich möchte also nicht die Zeit überziehen, aber ich möchte die Gedanken im Reden entwickeln. Also der erste Punkt, diese Grundeinsicht ist, dass Erkennen gar nicht ohne Wahrheit möglich ist und dass das Erkennen und die Wahrheit immer auf Gott bezogen ist. Es ist der Ankerpunkt alles Erkennens und Wahrheitsfragens. Mein Kollege aus München, der französische Philosoph Rémi Braque, sprach von les ancres du ciel, die Anker im Himmel. Wenn die Wahrheitsfrage nicht nur funktionell gestellt ist, sondern als Wesensfrage, dann kommen wir nicht an Gott vorbei. Und deshalb ist die Gotteserkenntnis nichts Unwesentliches oder Marginales für unsere Welterkenntnis. Wenn die Philosophie die Gottesfrage oder die Suche nach Gott, den Begriff Gottes, das Erscheinen Gottes ausblendet, und das ist eben auch ein Moment der neuzeitlichen Wissenschaft und der neuzeitlichen Theorien, dann verliert sie eigentlich auch die Wahrheit. Und wenn man nochmal zurückgeht auf Platon, ich soll euch ja ins Auge schauen, dass ich nicht wegschaue. Platon hat ja sich vor den Sophisten gerettet und gegen die Sophisten gewehrt, indem er die Frage wieder gestellt hat, was ist es in Wahrheit und Wirklichkeit? Was ist es nicht nur für mich und für dich, sondern was ist es im Wesen der Sache? Damit war die Sophistik erledigt, weil die Sophistik eben nur den Schein und den Kampf der Meinungen, der Doxei, vertreten hat. Also Sokrates und Platon sehen schon vor Christus, vor der Offenbarung, diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Wahrheit und Gott. Wenn ich also frage, was ist die Gerechtigkeit, was ist das Gute, die Idee des Guten, dann bin ich auf dem Weg zu Gott. Das ist auch eine wissenschaftliche Frage. Max Planck am Anfang, wenn man ein Wasserglas auszutrinken beginnt, da ist der Atheismus erst einmal da, auch für die wissenschaftlichen Theologen erst einmal da Zweifel, aber am Grunde des Glases ist Gott. Also dieser große Physiker, der das auch gesehen hat, Wahrheit und Gott hängen zusammen. Und noch einen Verweis auf einen großen katholischen Denker unserer Zeit, Robert Spähmann, bei dem ich ja auch im Oberseminar war noch, der sein letztes Werk war ein Psalmenkommentar, ein sehr schöner Psalmenkommentar. Und Spähmann hat immer großen Wert darauf gelegt, dass der Nihilismus nur überwunden werden kann, wenn man auf Gott blickt. Ohne Gott wird die Welt nihilistisch und relativistisch. Da bin ich ja ganz bei Ihnen, Herr Grassel, grundsätzlich. Wir unterscheiden uns nur in methodischen Zugängen und Gewichtungen der Methoden. Aber im Wesentlichen ist das ja die Wahrheit. Ohne Gott kommt man auch nicht zur Wahrheitserkenntnis. Wenn also Schlatter, der junge Schlatter, wirklich ganz junger Mann, der war da gerade Ende 20, Anfang 30, nach dem Wesen der Gotteserkenntnis fragt, dann bedeutet das, dass er auch nach dem Wesen der Wahrheit fragt. Das ist ganz entscheidend. Ohne Gotteserkenntnis keine Wahrheit. Denn Gott ist, das ist zumindest ein Begriff Gottes, Gott ist letzten Endes der Garant der Erinnerung. Das mache ich auch immer im Schnupperstudientag bei uns an der STH. Wenn also alle Menschen in diesem Saal einmal nicht mehr leben und wenn auch das All in Entropie aufgehen würde, wo ja viel dafür spricht, dass es so sein wird, dann ist selbst eine schlichte Aussage, wie wir treffen uns heute Abend um 10 vor 8 an diesem 21. Juli 2023, wir sind da zusammengekommen, dann ist sie nicht mehr wahr. Sie kann keiner mehr bezeugen. Sie kann nur bezeugt werden vor Gottes großem Gedächtnis. Und diese Deformationen der Erinnerung, also auch wenn ein Nuklearschlag das Gedächtnis vernichten würde der Menschheit, in Gott ist es bewahrt und in Gott ist es auch auf die Zukunft ausgerichtet. Schlatter setzt sich dann auseinander mit zwei oder drei Tendenzen, das ist mein zweiter Punkt. Einmal mit der neuzeitlichen Philosophie mit Immanuel Kant. Und ich will Ihnen keinen Kant-Vortrag halten, aber Schlatter hat Kant schon sehr radikal gedeutet. Er hat gesagt, Kant setzt eigentlich ein Verbot der Theologie in die Philosophie hinein. Wenn man nicht mehr nach dem Wesen Gottes fragen kann und sich auch diese Offenbarung nicht mehr als letzten Grund geben lässt, dann ist Theologie unmöglich. Ich meine, das hat eine Teilwahrheit. Denn ohne Kant wäre auch Schleiermacher nicht möglich gewesen und der Neuprotestantismus, also Harnack und so weiter, Uwe, das hängt ja nicht in der Luft. Und es wäre auch nicht Nietzsches Verzweiflung mit dem Tod Gottes möglich gewesen. Man kann Kant auch so verstehen, und das liegt auch in seiner Philosophie, dass er dem Glauben, dass er die Erkenntnis einschränken wollte, um dem Glauben Raum zu schaffen. Das steht auch bei Kant. Aber eine Theologie als positive Offenbarungswissenschaft wird sehr erschwert, wenn man gar nicht an das Wesen der Dinge kommt, auch an das Wesen der Erkenntnis, sondern nur an die Erscheinungen, an die Phänomene und das Ding an sich entzogen bleibt. Also das ist eine Weichenstellung, die bei Kant durchaus gezogen worden ist, obwohl er ein großer Philosoph war. Ich meine, ich rede jetzt ja nicht zu jungen Studenten, aber ich meine, es ist wichtig, dass man sich klar macht, man hat nicht nur mit Idioten zu tun, wenn man große Denker studiert, die nicht mit uns übereinstimmen. Man hat mit Menschen zu tun, die tief gedacht haben und die auch gerungen haben mit den Fragen, die sich es nicht einfach gemacht haben, auch wenn wir nicht theologisch, philosophisch mit ihnen übereinstimmen, in jeder Hinsicht. Und das ist also die eine Tendenz. Die andere Tendenz ist die Scholastik. Also die Scholastik, die ja auch bewundernswert ist, Thomas von Aquin und so, das hat Herr Grassel ja sehr stark gemacht. Ist letzten Endes die Ergänzung von Natur und Gnade, also die katholische Kernphilosophie bis heute. Das wird mehr oder weniger niveauvoll an katholischen theologischen Fakultäten gelehrt, bis heute. Dann muss man sagen, da gibt es zumindest einen Schlüssel, um Vernunft und Offenbarung aufeinander zu beziehen. Wohingegen diese Grunderkenntnis, diese Wahrheitsfrage im evangelischen, im Protestantismus eigentlich ins Belieben der jeweiligen Studenten gestellt ist und damit auch Wahrheitskriterien zumindest logisch nicht aufgearbeitet werden können. Also die Katholiken haben den guten Thomas mit seinem Naturrecht, seiner Ordnung, seinen Hierarchien. Hinter Thomas steht unbedingt Aristoteles. Aristoteles, der sicher, Uwe, überholt ist und auch schon im 18., 19. Jahrhundert überholt war, der aber eben der Philosoph der Antike war, der auch die Disziplinen strukturiert hat. Und Frau Schuholz, so großartige Menschen wie Romano Guardini im katholischen Feld, die haben sich von der Scholastik auch gelöst. Sie haben sich den Phänomenen zugewandt, auch der Ästhetik, der Schönheit, der Ethik. Aber Thomas war immer Lingua Franca und ist es auch, also die Sprache, die jeder sprach. Und die ist es auch letztlich bis heute. Das ist also für Schlatter eine durchaus diskutable Position. Einerseits Kant, der Theologie unmöglich macht, und dann Scholastik, die es verhärtet in ihren Definitionen, die auch statisch bleibt, aber die letzten Endes vorausgesetzt werden kann und die für ihn auch, für evangelische Theologen wichtig ist zu studieren. Das ist wichtig. Da würde Herr Grassel sagen, das hat auch mit der analytischen Philosophie zu tun, weil Thomas eben doch ein sehr stark definitorischer Philosoph ist. Also einer meiner Kollegen in Basel, der Kirchenhistoriker Sven Grosse, den ich heute schon zitiert habe, misst eigentlich alle Philosophie, wir machen öfter philosophische Seminare zusammen, immer an Thomas von Aquin. Boah, das kann man machen. Das ist nicht das Schlechteste. Aber es gab auch noch andere Denker, die man zur Kenntnis nehmen kann. Und die Schrift ist natürlich auch über Thomas, das ist klar. Und dann zitiert oder arbeitet Schlatter den Biblizismus auf. Wir würden ja sagen, ja, natürlich ist die Bibel, oder was heißt natürlich? Sie ist das wahre Wort Gottes. In ihr sind, auch mit dem Kolosserwort, alle Schätze der Weisheit verborgen. Aber der Biblizismus trägt eben, das kam heute auch schon zur Sprache, er trägt eben sehr leicht dogmatische Vorurteile hinein in den biblischen Text und gibt sie dann als biblisches Wort aus. Und das ist auch eine Tragödie in der kirchlichen, gemeindlichen Situation, dass sich einerseits, es ist immer ein einerseits, andererseits, eine Tendenz findet zur Gleichgültigkeit, wir nehmen die Schrift gar nicht mehr ernst und beim Wort, und andererseits, wir tragen, also nicht Exegese, sondern Eisegese, wir tragen unsere Meinungen und Vorurteile in das Schriftwort hinein. Und wenn man das tut, ohne sich bewusst zu sein dessen, was man tut, wird es eben sehr schwer. Dann gibt man seine eigenen Meinungen und Vorurteile als biblisches Wort aus. Und das hat Schlatter am Biblizismus kritisiert und hat gesagt, sie können gar nicht ohne ihre Vorurteile an dieses Wort herangehen. Nun, wenn ich das so zusammennehme, also diese ersten beiden Hauptpunkte, Kant, Scholastik, Biblizismus, dann sieht man verschiedene Grundtendenzen am Ende des alten Europa, am Beginn der Moderne. Und Schlatter diagnostiziert, da gibt es Verwerfungen, da gibt es Spannungen dazwischen. Und das ist eben auch ein Problem des Bekenntnisses. Wir möchten die wahre Gotteserkenntnis finden und die Quellen und das Wesen dieser Gotteserkenntnis ausarbeiten und gewinnen. Und da komme ich nun zum dritten Punkt, wo wir jetzt wirklich in Sphären diesen Formen der Gotteserkenntnis nachgehen, mit Schlatter. Er hat keine Romane geschrieben, er hat wunderbare Kommentare geschrieben und er hat als Philosoph begonnen. Das muss ich auch nochmal sagen. Also vielleicht auch noch eine wissenschaftsgeschichtliche Sache. Damals musste jeder Theologe einer Fakultät alle Teilfächer lehren können. Er musste Dogmatik lehren können, er musste Altes Testament lehren können und er musste Neues Testament lehren können und Kirchengeschichte. Und natürlich ist das durch die Spezialisierung auch weit auseinandergedriftet. Heute kann keiner mehr nicht mal sein eigenes Fach vollständig überschauen. Also ich überschaue auch nicht die Philosophie vollständig, wobei ich mich sehr bemühe, einen Überblick zu behalten. Aber wenn der Grassel jetzt irgendwelche Amerikaner nennt, vielleicht auch sehr bedeutende, dann muss ich nachschlagen, dann habe ich auch Bedarf. Und man sollte als Hochschullehrer auch neugierig bleiben und auch wissen, dass man belehrungsbedürftig ist in manchen Fällen. Aber das war eben dieser ganzheitliche Zugriff, könnte man sagen, dass man das Fach wirklich in toto, in der Totalität zu überschauen genötigt war. Und der Schlatter hat das eben besonders auch von der fundamentaltheologischen, philosophischen Seite aufgewiesen. Und noch eine wissenschaftsgeschichtliche Bemerkung. Die Lehrstühle waren immer doppelt besetzt. Immer mit einem positiven, einem biblischen Theologen und einem vielleicht kritischen, vielleicht liberalen Theologen. Und das heißt, die Studenten hatten beide Positionen an einer Fakultät. Das ist doch sehr tolerant. Und wenn wir immer sagen, wir haben es so herrlich weit gebracht und alles so schön heute, da muss man vielleicht ins 19. Jahrhundert zurückgehen und ins frühe 20. Jahrhundert. Und noch eine kleine Schlatter-Anekdote und dann komme ich zu den Stufen. Heidegger war mal in Tübingen und wollte unbedingt eine Vorlesung von Schlatter hören. Und dann saß er da drin und der Schlatter hat ihn gar nicht identifiziert. Heidegger sah wirklich aus wie ein Bauer mit seinem Lodenjanker. Und Heidegger sagte dann nach dieser Vorlesung, das ist Theologie. Also wirklich wertschätzend exegetische Theologie mit Verstand, mit Vernunft, mit Sprachkenntnis, nicht die eigene Position vorschnell projiziert. Also ein hoher Respekt, den er dem zollte, wobei ja Heidegger kein gläubiger Christ blieb bis zum Ende seines Lebens. Und noch eine andere Geschichte, noch eine zweite Philosophiegeschichte. Schlatter war bei Nietzsche in den Vorlesungen in Basel. Wir haben das auch im Nachlass von Schlatter gefunden. Da gab es Kollekhefte, die dann benotet wurden und wo der Professor unterschrieben hatte. Und da ist handschriftlich der Name Nietzsches in Schlatters Kollekheft. Und der Schlatter sagte, also dem fehlte die Liebe. Da war ein Eishauch um ihn. Das hat Schlatter in seiner Autobiografie beschrieben. Also eine große Figur, die man wieder mehr ins Zentrum rücken sollte. Nun also die Sphären. Viertens, das erste Zeugnis Gottes ist das Zeugnis in der Natur. In der Natur. Revelatio Generalis, Römer 1. Das ist uns gegeben und sie haben keine Ausrede. Vor einer positiven Offenbarung ist uns das ins Herz gelegt, ins Herz geschrieben. Aber auch in der Natur haben wir die Offenbarung Gottes, die erste Offenbarung. Und das lässt sich weiter spezifizieren. Die Natur ist Kraft. Es ist also für ihn sehr wesentlich, dass sie Kraft und Macht ist. Sie kann auch aus dieser Kraft Schönheit gewinnen. Die Schönheit der Formen, der Blüten, aber eben auch den Schrecken eines Unwetters, eines Dammbruchs, wenn Regenfälle kommen, wenn Stürme kommen, Tsunamis kommen. Die Natur ist eine unbändige Kraft. Wenn Sie mal in der Natur unterwegs waren, in der ungeschützten Natur, dann sieht man das. Ich kam mal mit meiner Frau im August in einen Schneesturm im Engadin. Und das war richtig, wir haben immer gute Schuhe angehabt, aber dann wurde es richtig unheimlich. Man sah nichts mehr, man wusste nicht mehr, wo man hingehen soll. Man hat damit auch nicht gerechnet. Das wussten auch die Einheimischen nicht. Das zeigt auch nicht die App an. Da kann uns auch die App und die künstliche Intelligenz nicht bewahren, sondern es ist die Urmacht der Natur, diese Urkraft, wo man sieht, man ist entweder verloren oder in Gottes Hand. Und ich habe da erstmal durchaus geflucht, weil ich schon noch leben wollte. Und dann habe ich aber gefleht und habe gesagt, hilf uns raus. Und das tut er. Also Gott spricht auch aus der Natur in seiner Macht, in seiner Gewalt. Und er kann uns helfen, weil er über all diesen Mächten und Gewalten ist, weil sie seine Geschöpfe sind. Das ist gerade, wenn man dann in der Natur sich auch so ungeschützt bewegt, diese Kraft sieht und spürt und sieht, wie groß muss der Schöpfer sein, der über all diesen Mächten und Gewalten ist. Lesen Sie das Buch Hiob, das ein wunderbares Zeugnis ist. Gott war nicht, also er ist über dem Leviathan, über dem Meerungeheuer und über dem Erdungeheuer. Er ist viel größer als alles das, was da existiert. Das zeigt sich weiter, dass die Natur Manifestation von Unendlichkeit ist. Also es ist eine Unendlichkeit. Sicher, der Ozean und die Berge haben ein Ende. Auch diese Erdgeschichte mag endlich sein oder ist endlich letzten Endes. Aber erfahrbar wird die Unendlichkeit, die natürliche Unendlichkeit. Und das hat die Menschen immer bewegt. Also zum Beispiel der Schweizer Dichter, und ich bin so dankbar für diesen wunderbaren Liedvortrag heute Nachmittag, heute Abend jetzt. Da gab es einen Dichter, Albrecht von Haller, im 17. Jahrhundert. Und er hat ein Gedicht geschrieben, Die Alpen. Und da wird diese Erhabenheit deutlich, diese Unendlichkeit, die über alle menschlichen Kräfte gehen. Was hat Haller gemacht? Er ist nicht auf die Berge gestiegen. Er hat sich mit einer Kutsche über die Alpen fahren lassen. Und er hat ab und zu rausgeschaut. Und er war von dieser Erhabenheit und Übermacht geradezu, ja, junge Leute würden sagen, geflasht. Also wie ein Blitz schlägt das ein. Und ihm wurde es schlecht, als er diese Berge sah. Also da konnte er nicht mehr sagen, das ist schön, sondern es ist übermächtig. Da hat das 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert die Kategorie der Erhabenheit verwendet. Es ist die Erhabenheit, die uns auch in der Natur antritt und begegnet. Aber dann noch weiteres. Allein, ich bin noch bei der Natur. Die Natur hat Konstanten. Sie entwickelt konstante Kräfte und Entwicklungen. Ich weiß nicht, wie Uwe Zerps das sieht, dann wird er mir widersprechen, vielleicht auch beim Rotwein nachher noch. Die Konstanz ist eben nicht einfach eine Konstruktion oder nicht etwas, was wir herauslesen, sondern sie ist in den Naturgesetzen und Regelmäßigkeiten. Und die sind letztlich vom Schöpfer hineingelegt. Und wenn wir das gläubig betrachten, ist es also nicht nur die Übermacht, sondern auch diese Regularität, dieses Stabile im Ganzen der Natur. Die Natur ist insofern auch, sie kann auch sein, ein Indiz der Güte. In ihr manifestiert sich Güte. Dass die Erde immer noch trägt, dass der Regen immer noch fällt. Dieses, das nicht enden werden, Frost und Hitze, Sommer und Winter, dies ist doch eine Güte, über die wir gar nicht genug staunen können. Bei allen Deformationen und Schädigungen der Natur, sie ist gut, sie trägt uns und sie nährt uns, wenn wir einigermaßen verantwortlich damit umgehen. Wenn wir das bewahren. Also all das liegt in der Natur. Aber, und da sehen Sie, was Schlatter für ein bedeutender Denker ist. Das hat mich auch richtig geflasht. Das sind kleine Textchen, so kleine Paragraphen mit dieser Sütterlin-Schrift. Und ich war, also meine Autobiografie interessiert Sie jetzt nicht, aber ich erzähle es Ihnen doch. Ich war richtig, ja, sehen Sie es mir nach. Ich war richtig müde und konnte nicht mehr, weil es dann schon 4 Uhr morgens war. Werner Neuer, Nachtarbeiter, säubert Frühaufsteher. Und da wurde ich richtig, ich konnte nicht mehr, aber ich habe dann weitergelesen, weiter transkribiert, weil das so wunderbar tiefe Gedanken sind. Was alles in der Natur liegt. Die Konstanz, die Güte, aber eben auch die Grausamkeit der Natur. Und wenn jetzt mein Freund, unser Freund Siegfried Scherer hier wäre, dann würde er Ihnen mit wunderbaren PowerPoint-Präsentationen vorführen, was es in der Natur an Krankheiten für Mechanismen gibt, die sehr genau lebensdienlichen Mechanismen entsprechend gebaut sind, aber so treffend tödlich sind, so verheerend sind, dass sie Leben vernichten, dass sie Zellen vernichten. Es gibt furchtbare Krankheiten, die man nie bekommen möchte, von denen man vielleicht auch nie gehört hat, bis sie jemand, ein naher Mensch, diagnostiziert bekommt. Und das ist eben ein Indiz, dass eben Gott ist der Schöpfer, der gute Schöpfer. Aber die Natur ist eine gefallene Natur. Sie ist eben auch eine gefallene Natur. Und Römer 8, das Seufzen der Kreatur. Also diese gefallene Menschheit zieht auch eine seufzende Kreatur nach sich. Das, wenn man das biblisch sieht und Schlatter mit seiner Intelligenz und seinem biblischen Grundverhältnis, kann man nicht mehr einfach eine Theodizee-Frage stellen und beantworten wollen. Wie kann Gott das Leiden zulassen? Das ist eigentlich eine unzulässige Frage an den allmächtigen Schöpfer, auch wenn wir wirklich da Anfechtungen haben an Krankheiten. Und Siegfried Scherer sagt immer wieder in den Apologetikkursen, Biologen sind viel seltener zum christlichen Glauben zu bewegen wie Physiker oder Ingenieure, weil sie mit diesen grauenvollen, grauenhaften Dimensionen des Lebens zu tun haben. Mit diesem Wachstum von Zellen, diesem Überwachstum in Krebserkrankungen und so weiter. Das ist etwas, was eben doch die Kehrseite ist, die Gegenseite, eine Dialektik, könnte man sagen, die sich aber verstandesmäßig nicht lösen lässt. Also, das war der Punkt 4, Natur in all ihren Dimensionen. Ich habe da auch einen, ich glaube, ganz gut geratenen Vortrag vor 2 Jahren an der STH mal gehalten über Natur, Schönheit und Grausamkeit. Es war auf einem Symposium, das wir mit Siegfried Scherer und dem Alttestamentler Benjamin Kilchhoer gehalten haben vor 2 Jahren. Und das ist eben auch eine Dimension, wo sich Philosophie, Erkenntnistheorie und Biologie und Altes Testament sehr stark berühren können aus ihren jeweiligen Fachdisziplinen. Der 5. Punkt, das geistige Leben. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Natürlich ist er ein Bedürfniswesen. Er ist auch ein Tier. Er ist manchmal ein geiles Tier. Und er ist ein boshaftes Tier. Kein Tier kann diese willentliche Bosheit haben. Er ist ein gefräßiges Tier. Das ist auch diese Naturzustandssituation in der politischen Theorie, der Krieg aller gegen alle, den wir eben auch in der heutigen Welt, in der heutigen gefallenen Welt sehen. Und dass die Welt eben kein Paradies ist, das wissen wir spätestens bei dieser Rückkehr des Krieges. Aber er ist zugleich ein geistiges Wesen, ein ansprechbares Wesen auf seine höhere Sphäre. Er bleibt gefallen, aber er hat diesen Wesenszug eben auch. dass er sich ansprechen lassen kann in seinem Gewissen. Das Gewissen, und da sind wir wieder bei Sokrates und bei Platon, das Gewissen, die innere Stimme, das Daimonion, das macht den Menschen erst zum Menschen. Das Gewissen rät uns zu und es rät uns ab. Das Gewissen ist für Schlatter noch dem Erkennen vorgängig. Also zuerst ist das Gewissen da, die Intuition und eben auch die Einsicht in das, was nicht stimmt bei uns in unserem Leben. Das hat auch mit der Ethik zu tun. Die Ethik zieht letzten Endes die Konsequenzen aus dem mahnenden Gewissen, aus der Schuld im Gewissen. Und das hat mich eben auch, Herr Vetter, an Sophie Scholl, an dieser ernsthaften Beschäftigung mit Sophie Scholl, nochmal so bewegt, ich will nicht schuldig werden. Das ist eine so faszinierende, kraftvolle Appellation an das Gewissen. Und sie wusste, bei all dem, was ich jetzt vielleicht tue, in aller Demut, Sophie und Hans Scholl gehören natürlich zusammen, aber sie wusste, dass dieses nicht schuldig werden wollen der Grundimpuls ist von allem. Und das wäre das für das geistige Leben ganz wichtig, dass wir anrufbar sind durch die Stimme des Gewissens und letztlich dann auch durch die Gebote Gottes, dass sie uns nicht fremd sind, sondern dass sie an unser Geschöpflichsein anschließen und unser Erlöstsein schon voraussetzen. Das Gewissen, das in sich verschlossen bleiben würde, wenn es nicht einen Erlöser gäbe, das wäre furchtbar, das würde anklagen. Nicht? Luther hat ja gesagt, das ist der in sich verkrümmte Wurm, der nicht zu seinem Herrn kommt und zu seinem Heil kommt. Aber das Gewissen ist zugleich eine Möglichkeit des Menschen, wieder zu seinem Schöpfer zurückzugehen. Also wieder seine Geschöpflichkeit zu erfahren und zu entdecken. Und daran schließt dann an das Erkennen. Das Erkennen ist letztlich eine Kodifizierung, eine Ausarbeitung des Gewissens. Das Gewissen ist das Erste. Und dann erst kommt das Erkennen. Die theoretische, ich finde, das ist sehr plausibel bei Schlatter, das Erkennen ist sekundär. Aber das Gewissen, dieses Ethische, dieses appelliert haben, das ist das Primäre. Was soll ich tun? Und dann erst kann ich mit Kant fragen, was kann ich erkennen? Was soll ich tun? Und was fehlt mir an meinem Menschsein? In meinem Verhältnis zu anderen und zu mir selber. Das Erkennen ist dann letzten Endes der Weg zur Wahrheit, zum Wesen der Wahrheit, zu den Ideen, über Hypothesen hinaus, zu einer metaphysischen Erkenntnis. Ich lese ausnahmsweise zwei Sätze vor aus diesem bedeutenden Text. Wie verhält sich das Gewissen gegenüber dem Erkennen? Auch hier vorwiegend negativ. Zweifellos ist mit dem Streben nach und dem Besitz vom Erkenntnis Lust verbunden, aber nicht eine ganze Befriedigung, die im Urteil, das ist gut, mein Ausdruck wäre. Nicht jede Sättigung des Ich, die eine absolute Wertvollendung gefunden hat, wenn ich das, was ich erkannt habe, auch tue. Also das Theoretische bleibt immer fragmentarisch. Das Ethische ist letzten Endes das Primäre. Die Bedeutung ist das Primäre, hat der Phänomenologe Edmund Husserl geschrieben, ähnlich Martin Heidegger in dieser Linie. Das ist sehr wesentlich, dass also das Erkennen, das bloße Erkennen um des Erkennens willen noch nicht die Welt und den Menschen verbessert. Und Aristoteles hat ja schon gesagt, ja, die Erkenntnis um des Handelns willen, um die Welt, sich in die Welt einzupassen und die Welt auch nach dem Plan, dem göttlichen Plan, mit menschlicher Mitwirkung zu verbessern, das ist die eigentliche Ethik, das ist die Zielsetzung und das ist eben sehr wesentlich. Vielleicht noch zur Religion. Es war heute Vormittag ja auch über Religion viel die Rede. Und ich möchte Ihnen, Sie wissen das ja alle, doch nochmal ins Stammbuch schreiben, dass der christliche Glaube keine Religion ist. Er ist eine ganz andere Dimension. Religion kommt immer von Ritualen, von Gesetzen, von Erfüllungen. Das wäre auch ein Problem des Messopfers als eines Opfers, das vollzogen wird, bei allen großartigen katholischen Theologen bis zu Guardini und Ratzinger. Aber es ist eben so, dass Gott sich selber schenkt, der Mensch gewordene Gott in Christus, der herabsteigt und der uns sich zum Opfer bringt und uns erlöst und errettet. Das ist nicht eine Religion, die gestiftet werden kann von Menschen, sondern es ist das Absolute, das göttliche Absolute, das konkret bezeugt in der Heiligen Schrift hineinfällt und in die Geschichte tritt. Und das ist etwas sehr, sehr Wesentliches und Befreiendes. Das ist auch etwas Unverlierbares der reformatorischen Erkenntnis. Und sicher bin ich Lutheraner bei allem, was ich ein bisschen auch von Calvin und Zwingli mitbekommen habe in 12 Jahren Schweiz. Aber ich bin Lutheraner. Ich meine schon, dass das wesentlich eine sehr solide Theologie ist. Und er hat eben gesagt, unser Gewissen ist eingeschlossen, wenn es nicht vom Wort eröffnet wird, vom Wort des menschgewordenen Gottes in Christus, der am Kreuz stirbt und uns das Leben wiederbringt. Also auch Luthers Ringen, Turmerlebnis und so weiter, die kirchengeschichtlichen Dimensionen. Ja, also insofern das geistige Leben führt zu dem religiösen Leben und es führt über das Gewissen zur Erkenntnis und dann auch zur Transzendenz. Das heißt also auch, dieses geistige Leben hat eine wissenschaftliche Seite, aber es geht in Wissenschaft nicht auf, es transzendiert die Wissenschaft. Das war heute auch eine Frage in der Vormittagsrunde, dass da auch der Himmel sich eröffnet und die Tiefen sich eröffnen, aber das wird letztlich nur erschlossen vom Wort Gottes her, vom lebendigen Wort. Und wenn wir jetzt in diese weitere Dimension noch einmal blicken, dann bin ich beim 6. Punkt. Es ist eben die Offenbarung Gottes im alten Israel. Es ist die Offenbarung in den Gesetzen, in den Propheten, in den großen Propheten, Jeremia, Jesaja, aber eben auch in den rabbinischen Quellen im Talmud, in diesen kodifizierten, niedergelegten Wahrheitsdimensionen, wie der Mensch dem Menschen begegnet und wie er damit seinem Gott begegnen soll. Es ist das Ritualgesetz, aber das Ritualgesetz ist eben auch das Gesetz, das vor Gott gilt, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und ich meine, wenn Sie das Schema Israel nennen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit allen deinen Kräften, mit allem, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst, das Jesus Christus ja aufgenommen hat, dieses wunderbare Wort, das in jedem jüdischen Haus oben in dieser Kapsel eingelegt ist. Es bedeutet also, die Wege Gottes mit seinem Volk, die Erwählung des Volkes vor Gott, die sind nicht eine historische Sache. Sie sind eine Offenbarungswahrheit. Also wo Gott dieses Volk erwählt, das ihn immer wieder, ich mache das jetzt sehr grobschlächtig, ein bisschen mit dem Hammer, aber das ihn immer wieder enttäuscht hat, das ihn immer wieder anders sein wollte wie die anderen Völker. Dass diesen Bund immer wieder gebrochen hat. Und Gott war treu zu seinem Bund. Und er hat gesagt, ihr könnt zurückkehren in diesen Bund. Auch diese Vergebung, das hatten alles schon im alten Bund. Es ist also eine neue Dimension. Das heißt also, die Gotteserkenntnis bricht eigentlich erst auf und an in der Offenbarung des alten Bundes in der hebräischen Bibel. da kommt sie zu ihrer Vollendung. Das muss man ganz klar sehen und sagen. Und deswegen ist es auch, ich darf nicht so polemisieren, aber es ist eigentlich ein Skandal, dass immer wieder christliche Theologen das Alte Testament aus dem biblischen Kanon lösen wollen. Das ist eben ein Unheil, woraus dann viele andere Verwirrungen hervorgehen. Und dass der Sohn von Reinhard Slenzker das auch so betrieben hat, nun ja, das erfreut mich nicht. I'm not amused. Er hat mir jetzt einen sehr liebenswürdigen Brief geschrieben auf den Nachruf auf seinen Vater. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber das Alte Testament gehört zum Kanon der einen Heiligen Schrift. Das ist Gottes wahres Wort. Es ist auch nicht überholt, es ist nicht Evolutionen unterworfen. Es ist auch nicht eine Meinungsänderung Gottes in seinem Plan. Der Plan Gottes ist ewig und er steht von Anfang der Zeit fest und er offenbart sich dem Menschen und er offenbart sich immer tiefer dem Menschen. Und darin sehe ich auch eine Konvergenz zur Wissenschaft, wenn in Christus, wenn das wahr ist, und das ist wahr, dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind, dann müssen wir diese heilige Schrift auch in der Tiefe verstehen und werden letzten Endes Konvergenzen mit unseren wissenschaftlichen Weltbildern entdecken, die wir noch gar nicht ausgeforscht haben. Aber der alte Bund, da wirkt Gott in seinem Wort, in seiner Erwählung, in seinem Bund mit dem Volk Israel. Und dieses Volk wird damit zum Zeichen für die Völker. Es wird zum Zeichen, Israel ist ja nun, hatte auch missionarische Elemente, aber primär ist es ein Zeugnis für die Völker. Sie sind nicht primär in die Welt hinausgegangen, sondern sie waren da und die Menschen waren fasziniert und haben so sein wollen, Proselyten oder Ähnliches, was Jakob Thiessen heute Vormittag sehr tief dargestellt hat. Also das ist eben auch eine alttestamentliche Theologie, die da im Kern schon bei Schlatter aufbricht und aufgenommen ist. Und übrigens, er hat einen umfassenden Kommentar über das Buch Genesis hinterlassen, in dieser Sütterlin-Schrift, der auch noch nicht entziffert ist. Und da wollte ich einen unserer Doktoranden mit Kilchhör zusammen drauf, man kann ja Doktoranden nicht hetzen, aber man kann nur sagen, das wäre sehr interessant und sie können das auch kommentieren und eine schöne Edition machen und dann wären sie der Erste, der das findet. Also man kann schon in Geisteswissenschaften, wenn Theologie eine Geisteswissenschaft ist, es ist ja mehr als eine Geisteswissenschaft, kann man auch Entdeckungen machen, Funde machen und man kann der Erste sein. Und wenn man das gut macht, dann schreibt man sich auch ins Forschungsgedächtnis ein. Vielleicht nicht für alle Zeiten. Der Plan Gottes und das Gedächtnis vor Gott reicht weiter, aber man kann das schon machen. Und insofern wusste er, wovon er redet. Und dann der letzte Punkt und der Höhepunkt, ich glaube, ich bin nicht beim Punkt 6, wenn ich gut gezählt habe. 7, ja, also die heilige Zahl. Das Gotteszeugnis in Christus. Das ist die Mitte der Schrift, es ist die Mitte der Heilsgeschichte, wo Gott selber Mensch wird. Und das heißt jetzt, also auch nochmal diese schöne Schrift die schöne Sprache von Schlatter, man hat ja wirklich St. Gallisches Schweizerisch geredet, aber einen sehr schönen Duktus. Das religiöse Verlangen der Völker gelangt in Israel zur Befriedigung, doch nur zu einer relativen. Diese Schranken am empfangenden Besitz dokumentieren sich schon darin, dass das religiöse Gut wesentlich in der Form der Verheißung vorhanden ist. In der Verheißung, aber eben noch nicht in der Erfüllung. Und das ist dieses, was ja Oskar Kullmann, bei dem du fast eingezogen wärst, Jakob, der große Basler Neutestamentler, mit dieser Formel schon und noch nicht, dieses Zwischen der Zeiten. In Christus hat die Geschichte ihre Mitte gefunden. Das ist immer noch im Volk Israel Verheißung, eine wunderbare Verheißung, aber es ist eben Verheißung. In Jesus wird es Wirklichkeit und es wird schon im irdischen Jesus Wirklichkeit durch seine Heilungen, durch sein Hören, durch die Weise, wie er mit Menschen zu Menschen spricht und wie er mit den Menschen umgeht. Und es vollendet sich dann letzten Endes durch seinen Tod, durch sein Opfer, durch sein Opfer am Kreuz, wo er den Tod nicht scheut. Und Sie wissen das ja alle, der Kreuzestod war die schändlichste Todesart im römischen Gesetzbuch. Die Turpissima Mors, die nimmt er auf sich. Und da wird er ganz Mensch, also geht er ganz in die Tiefe und zugleich zeigt er sich da ganz als Gott. Wenn der Vorhang im Tempel zerreißt, dann ist kein Allerheiligstes mehr, kein Arkanum mehr, sondern das Wesen Gottes ist wieder eröffnet und ist wieder sichtbar. Also diese Dimensionen, die auch in den Passions- und Osterliedern wunderbar aufklingen. Ich finde das auch, das ist auch irgendwie unsterblich, wie Luther oder Paul Gerhardt dieses Wunder von Ostern, von Jesu Passion und Tod und seinem Heil aussagen. Das ist letztlich das übermenschliche Verhältnis, das der dem Tod selber die Macht nimmt und letzten Endes unmittelbar zu Gott hinführt. Keinen Mittler, sondern das Wesen Gottes sehen wir im Neuen Testament in der Realität Jesu Christi. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Ich bin von diesem Text sehr berührt gewesen und habe ihn ja wirklich auch lange gelesen und ediert. Aber Schlatter sagt, nur von der Heiligen Schrift her und von der christologischen, christozentrischen Mitte der Heiligen Schrift her erschließt sich wirklich das Wesen der Gotteserkenntnis. Es ist die höchste und tiefste Quelle. Man muss gut vorbereitet sein, philologisch, argumentativ, denkerisch. Man muss das wahre Wort unterscheiden können von falschen Wörtern, aber auch von Fiktionen. Das ist auch zu unterscheiden und zu trennen. Diakrisis Pneumaton, also unsere Zeitschrift, die wirklich eine gute Zeitschrift ist. Und der Uwe schreibt jetzt ja die Hauptartikel. Das entlastet mich ein wenig mehr, aber es ist wirklich eine gute Zeitschrift. Und auch da, Andreas wird es ja hören, darf ich auch ihm einen Gruß schicken von diesem Vortrag. Du hast da schon, lieber Andreas, Großes geleistet mit den Autoren und auch mit dem, was du selber zur alttestamentlichen Ausgrabung zugesteuert hast und was du da geleistet hast. Und das sollte sich auch einmal nicht natürlich im Himmel auszahlen, weil du da zur Wahrheit beigetragen hast, aber es sollte sich auch in dieser Weltwährung noch lohnen. Und das werden wir schon vielleicht auch mal machen können. Also, liebe Freunde, ich danke Ihnen für Ihre Geduld und habe diesen Weg jetzt durchschritten von den Verwirrungen, den Spaltungen im neuzeitlichen Bewusstsein über diese Quellen zurück zur Mitte. Man könnte es auch umgekehrt beschreiben. Man könnte ja sagen, es ist die Quelle, die ganz unten, ganz tief ist, die dann aus dem Gestein herausfließt. Oder es ist die Quelle, die hoch auf den Bergen ist und die letzten Endes alles verbindet und alles ausmacht und alles erschließt und erstrahlen lässt. Ohne eine ernsthafte Bemühung um die Wahrheit aus Gott und aus Christus werden wir uns nur verlaufen können in unserer Welt und Zeit. Wir werden auch den Glauben nicht zum Strahlen bringen. Ich habe ja auch, Jakob hat das freundlicherweise gesagt, die Kontextualisierung ist wichtig, dass die Menschen auch in ihren Kontexten wahr und ernst genommen werden. Aber der Kern ist nicht kontextualisierbar. Der Kern bleibt die eine Botschaft des Evangeliums. Und deshalb sollten wir immer wieder diesen Kern, diese Quelle entdecken. Das bedarf aller Anstrengungen des Forschens und Lernens, aber auch aller Freude, wie Gott zu uns spricht und wie Gott sich uns erschließt und wie Gott sich uns schenkt. Und dazu muss man nicht Theologe sein, man kann aber auch Theologe sein. Und wenn man in der rechten Weise Theologe ist, wird man immer mehr staunen über die Tiefe seines Wortes und die Tiefe dessen, was er uns erschließt und wie er uns auch bei aller Gefallenheit Möglichkeiten gibt des Gewissens, des Erkennens, des Liebens und der Schönheit und Kraft der Natur. Also in umgekehrter Reihenfolge von diesen höchsten Punkten bis zu der Natur der natürlichen Offenbarung. Ich denke, also, es ist auch so ein Wort ja von Descartes, hat Uwe Zerbst heute schon zitiert. Ich denke, also bin ich. Und Schlatter und auch seine Gewährsleute haben das umgekehrt. Ich werde gesehen, ich werde gedacht vom ewigen Gott, darum bin ich. Also Cogitor, das Cogitor, ich werde gedacht, geht dem Cogito voraus. Und das ist die richtige Weise, Wissenschaft, Philosophie und Theologie zu verbinden. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld. Mhm.